Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in die Runde, heute mit einem besonderen Gast.
Oh ja, Siegfried Anft von T&A ist da, somit Gründer von T&A. Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Bin gerne bei Ihnen und freue mich auch auf unser Gespräch.
Ja, wunderbar. Dann fangen wir doch einfach ganz vorne an.
Ja, nachdem der Konradin, also Ihr Sohn, ja schon bei uns war, freuen wir uns tierisch darauf,
ja, genau.
Mehr zu erfahren. Meine erste Frage wäre doch direkt mal, warum der Name T&A? Wofür steht der Name T&A?
Das heißt Theorie und Anwendung.
Und wie kam das?
Ich habe in Hannover Physik studiert. Mhm. Und zwar sogar Plasmaphysik.
Okay.
Und da kann man sich fragen, warum kommt dann jemand in die Akustik? Mhm. Aber das ist relativ einfach.
Und baut keinen Plasmahochtöner.
eben deshalb. Und das war einfach so, dass während des Physikstudiums in den 70er Jahren war das generell so, man auch noch mehr Praxisbezug haben musste, also auch noch Ingenieurwissenschaften mit belegen musste.
Okay.
Und ich habe damals eigentlich zwei Fächer, die mich interessiert haben, mitbelegt. Das waren einmal Sende- und Empfangsanlagen, also Leistungsröhren in den 70ern. Ja. Waren alle Sender noch mit Röhren ausgestattet, da gab es noch nichts anders.
Ja.
Und Elektroakustik.
Okay.
Und das lag einfach daran, dass ich schon als Junge kleine Verstärker gebaut habe und mein Vater hat das auch schön unterstützt, so mit dem kleinen Elektromann in den 60ern, als ich ein Kind war. Und dass man halt die ersten kleinen Röhrenverstärker bauen konnte. Und ich habe auch Lautsprecher schon sehr früh selber gebaut,
ja.
Weil ich einmal, glaube ich, handwerklich sehr begabt bin und weil ich einfach auch Spaß dran hatte. Mhm. Als Schüler kein Geld, also baut man sowas selber. Und so bin ich im Endeffekt schon als Schüler so ein bisschen in die Akustik mit rein gerutscht, habe aber eigentlich zum Anfang meines Studiums nie dran gedacht, mal in die Akustik zu gehen.
Okay.
Mhm. Und das hat sich dann eben entwickelt nach dem Vordiplom. Als ich dann diese beiden Ingenieurwissenschaften mitnehmen musste,
ja,
habe ich das Glück gehabt, in Hannover bei Professor Sennheiser studieren zu können.
Ach, wie cool. Oh,
ja,
okay.
Die Welt ist manchmal klein.
Ja.
Der hatte also eine Professur in Hannover, hat eine ganz tolle Vorlesung gehalten, die wirklich hochinteressant war. Und da ging es wirklich um die Grundlagen der Elektroakustik, ging es um Lautsprecher, ging es natürlich um Mikrofone, was damals noch das Hauptgebiet von Sennheiser war. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch letztendlich so mein Interesse an der Akustik dann entwickelt. Das was ich früher so semi-professionell gemacht habe bei Lautsprechern, habe ich dann eben professioneller gemacht. Und dann hat sich eben zum Ende meines Studiums auch gezeigt, dass ich schon halt auch mit ein paar Freunden zusammen sehr gute Lautsprecher gebaut habe,
ja,
die auch angekommen sind. Sie wissen, wie das ist, man braucht Geld als Student. Dann sagt der eine, ach, kannst du mir auch mal welche bauen und mach doch mal. Und dann entwickelte sich das aber zu Dimensionen, mit denen ich nie gerechnet hatte. Und dann bin ich auf einen etwas verrückten Verkäufer gestoßen. Er hat gesagt, du, ich verkaufe die. Und dann hat er wirklich mal ein Experiment gemacht, ist losgedüst, hat gesagt, ja, ich habe 500 Stück verkauft.
Nein.
Was? Das geht doch gar nicht.
Was?
Das war also so 77, 78. Aber das hat mich dann einfach auf die Idee gebracht, Mensch, warum machst du das nicht? Und die Alternative wäre für mich gewesen damals, nach Ende des Studiums, also ich habe mich mit, wie gesagt, mit Plasmaphysik beschäftigt und habe auch einen Laser, einen durchstimmbaren Farbstofflaser entwickelt als Diplomarbeit.
Mhm.
Ich hätte entweder gehen können zur AEG in die Entwicklung von Glasfasern, das war Anfang der oder Ende der 70er, ein neues Thema noch.
Ja.
Oder eben in Nahen Osten in Atomkraftwerk. Und da wäre meine Frau nicht mitgegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wage es einfach und mache mich selbstständig. Und dann habe ich mir ein kleines Lautsprecherprogramm überlegt. Damals noch spezialisiert auch auf indirekt abstrahlende Lautsprecher. Die werden Ihre Hörer garantiert nicht mehr kennen. Die hießen Sonab. Und das waren Dinger, die an die Decke, an die Seitenwand gestrahlt haben.
Nee.
Doch, das war damals so, Bose 901, kennen Sie vielleicht noch.
Ja, okay.
Die
ja,
Geschichte, ja. Damals hatte man eine völlig andere Vorstellung von Akustik.
Ja.
Da ging es darum, am besten so einen Lautsprecher hinterm Sofa verschwinden zu lassen, der dann an die Decke dröhnte.
Mhm.
Das war aber so ein bisschen Einrichtungsgeschichte. Das war eine Lücke, die haben wir probiert. Das war auch sehr erfolgreich, weil Sonab damals, war eine schwedische Firma, aufhörte. Dann waren wir eine Zeit lang sehr erfolgreich mit diesen indirekt abstrahlenden Lautsprechern, haben aber dann letztendlich auch gesehen, dass das nicht so den akustischen Ansprüchen genügt. Und haben dann schon 82 mal wirklich versucht, was Besonderes zu entwickeln. Und das waren unsere ersten Transmission Lines, die Kriterions.
War das 82?
Boah, 82 schon.
Ja. War das alles schon unter T&A? Also auch die,
so? Klar, die Firma habe ich 78 gegründet.
Okay.
Ist 78 gegründet worden und
waren diese 500 Stückzahlen Lautsprecher vorverkauft, war das nur eine Idee oder war das so der Grundstock?
Konnte ich gar nicht leisten.
Okay, ne? Okay.
Wie willst du bauen? Ne?
Ja, ja, ich hab, ja. Klar, wissen, man ist ja Student, ich war Theoretiker, kommt einer und sagt, ich verkaufe 500, ja gut.
Ja, ja.
aber wie bauen und so weiter, diese ganzen Dinge, das muss ja erst entstehen.
Ja.
Nur das hat mir eigentlich gezeigt und da haben mich dann auch viele andere Leute bestärkt, dass ein Markt da ist und Sie müssen einsehen, die 80er Jahre waren total wirklich vollkommen anders als heute.
Ja.
Die Menschen waren einfach heiß auf Musik. CD-Spieler ist 82 erst auf den Markt gekommen. Das heißt, das hat einen Riesenpush zum Markt gegeben. Die Leute waren stolz auf große Lautsprecher. Mhm. Wenn sie heute mit einem großen Lautsprecher ankommen, dann kriegen sie meistens Ärger mit der Gattin. Oder mit dem Designer, weil das halt nicht ins Umfeld passt. Ja. Also das waren schon gesegnete Zeiten. Da haben wir einfach hemmungslos dicke Dinger bauen können, hauptsache sie klingen. Und das war so eine Entwicklung, die uns sehr geholfen hat. Und wir haben uns dann wirklich auf diese, ich sag mal, anspruchsvolleren Lautsprecherlösungen gestürzt. Lothar Wiemann ist damals ursprünglich als Schüler und dann als Student schon zu mir gekommen. Der hat auch Physik studiert.
So früh?
Okay. Ja, 82, 81.
Ach, krass.
Und wir haben dann eben einmal Lautsprecher entwickelt natürlich, aber ich wollte immer eine Elektronikfirma haben.
Mhm.
Das war eigentlich die Idee, nur ich hatte kein Geld dafür. Mhm. Sie brauchen richtig Geld, um Elektronik zu entwickeln. Lautsprecher sind natürlich wesentlich weniger anspruchsvoll.
Mhm.
Und so haben wir quasi die Firma mit Lautsprechern aufgebaut. Okay. Und wir haben ja bereits 1984 oder 85 die ersten Vollaktiv-Lautsprecher entwickelt. Ich weiß noch, da haben Lothar Wiemann und ich quasi ein ganzes Jahr lang von morgens bis abends in der Firma dran entwickelt, weil wir halt nur zwei Mann waren.
Ja.
Und die waren schon vollaktiv geregelt mit einem auch patentierten optischen Abtastsystem.
Mhm.
Also Lautsprecher, die es vergleichbar nur von Backes und Müller gab.
Mhm. Aber was heißt optisches Abtastsystem? Also CD-Spieler oder davor oder?
Nein, der Bass hat ein optisches Abtastsystem. Die waren ja geregelt. Das heißt, es waren vollaktive Lautsprecher.
So DSP-mäßig.
Und DSPs gab es damals noch
nicht. Ja, nee, aber so.
Nein, es gab es
nicht. Eine Kontrolle quasi.
Das war ein Feedback-System.
Ja.
Und das konnte man natürlich mit entsprechenden Schaltungen darstellen, aber es gab noch keine DSPs.
Mhm. Ja.
Und wir haben das Signal einfach an der Tieftonmembran mit einem optischen Geber abgetastet. Mit einer Leuchtdiode, einem kleinen Keil und wie das Ding sich bewegte, haben wir den Lichtstrom geregelt. Und den Lichtstrom haben wir zur Regelung des Frequenzgangs genommen und auch des Einschwingsverhaltens. Das war damals schon möglich, 84.
Ist ja krass.
Gut, die haben ein bisschen mehr gerauscht als heute, weil die Verstärkerstufen waren noch nicht so weit, aber die Dinger waren wirklich toll. Die hießen damals schon Solitär.
Ach ja.
Und für die Lautsprecher als Hochtöner habe ich schon den ersten Elektrostaten entwickelt. Also die waren voll aktiv, die hatten einen Elektrostaten und am Ende in die große, so das war glaube ich 85, 86, haben wir als Antrieb für den Elektrostaten sogar eine Röhrenendstufe entwickelt, die in der OEC 2000 drin saßen.
Oh.
Also das sind alles Dinge, die jetzt 40 Jahre her sind.
Wie teuer war sowas? Pärchenlautsprecher?
In D-Mark?
In D-Mark?
Ich glaube, die große hat um die 15.000 D-Mark gekostet, das Paar. Okay.
Ein paar viel Geld damals, ne?
Anfang der 80er, das ist schon.
Ja. Wir hatten die Tage so eine Solitär, also vor ein paar Wochen mal so eine Solitär hier. Weißt du noch?
Nee.
Voll aktiv, die haben wir zu euch geschickt mit die Elektronik. Die wurde überarbeitet und die läuft wieder einwandfrei. Und die hat einen Elektrostaten noch
drin. Elektrostaten oben drin. So einen kleinen viereckigen.
Ja, genau.
Das war der erste, den ich entwickelt habe.
Das war witzig, das könnte das Ding
gewesen sein. Das war Oktober gewesen.
Ja, so vor ein paar Wochen.
Aber überlegen Sie mal, ne? Die reparieren die alle noch.
Ja.
Heftig.
Und zum Teil, gut, wir machen es, weil ich es einfach für richtig halte.
Ja.
Aber die Dinger sind eigentlich platt.
Ja, gut.
Gut, also die Leute geben Tausende von Euros heute aus, weil sie müssen ja, da fallen die Membranen raus. Irgendwie nach 30 Jahren ist auch das letzte Gummisickel kaputt.
Ach, so ein Bändchen wird doch nicht besser, oder? So eine Spannung der Folie und so?
Witzigerweise halten die Dinger.
Ja?
Wir setzen da eine neue Folie rein, wo es notwendig ist.
Okay.
Aber das war meine Angst damals immer, dass die zu stark altern, tun sie aber nicht.
Mhm. Cool.
Das ist enorm.
Ich dachte, die dehnen sich aus oder so? Oder
nein, das ist eine Müllarfolie gewesen, von DuPont war die damals, die leicht Alu beschichtet war und die Dinge halten ewig.
Okay. Krass.
Also was halt kaputt geht, sind dann in den Aktiveinheiten die Kondensatoren, diese klassischen Teile, die dann austrocknen, die nach 30 Jahren fertig sind. Oder eben ganz besonders leiden die Chassis. Und das wissen viele Leute nicht. Wenn man so etwas repariert, dann nutzt es nichts, nur die Gummisicke zu reparieren, weil man sieht, dass die zerfallen ist, sondern auch der Magnet hat ja seine Magnetisierung verloren. 30-40% sind weg. Mhm. Das heißt, der Wirkungsgrad von so einem System ist auch schlechter. Ja, klar.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Also wenn, dann sollte man, also ich meine, so nach so vielen Jahren sollte man eigentlich neue Lautsprecher kaufen.
Nee? Darf man ja auch ruhig. Also
ja, meine ich, aber der Deutsche, ich sag manchmal immer, trennt sich eher von seiner Ehefrau als von seinen alten Lautsprechern. ja, kleiner Scherz, aber manchmal hat man so den Eindruck.
Ja.
Und
aber es ist nachhaltig. Also es ist zelebrierte Nachhaltigkeit, die ihr da an den Tag legt. Ich meine, wenn man bei euch in der Werkstatt anruft, den Herr Mölling dran hat zum Beispiel, das ist ja einfach, den Mann gibt es quasi schon immer, seitdem ich T&A kenne.
Den Herrn Heinkel auch, der die Lautsprecher macht.
Mhm. Cool, ey.
Ja. Nein, aber es ist auch was anderes. Wissen Sie, heute reden die alle davon und machen ein riesen Brimborium. Als wir dann unsere erste wirklich ernsthafte Elektronikserie rausgebracht haben, das war die R-Serie. Mhm. Das war 92, 93.
Mit dem klassischen Design.
So, mit dem klassischen Design. Die war schon zu 96% recycelbar.
Was?
Ja.
Wahnsinn.
Da hat noch kein Mensch drüber gesprochen. Das liegt einfach daran, dass Lothar Wiemann und ich kein Plastik mögen.
Mhm.
Wir haben nur Metall genommen.
Mhm.
Und alle Bauten, das war ja immer diskret aufgebaut, das heißt, sie konnten alle Platinen recyceln.
Mhm.
Das Einzige, was eben übrig blieb, war dann das, Material, das PCB-Material, also das des Boards. So, aber das sind keine 3-4% von so einem Gerät.
Hm.
Alles andere, Aluminium, Metall, alle Teile können Sie wunderbar recyceln und wieder verwenden.
Stark.
Und auch da sehen wir aber, dass die Leute die Dinger nicht wegschmeißen, die reparieren wir.
Ja.
Ist so.
Es gibt so eine schöne Geschichte, die wollte ich jetzt mal von Ihnen verifiziert haben. Und zwar, dass quasi der Vertrieb von Elektrobausteinen und Entwicklung von Elektrobausteinen gefördert wurde durch einen Initialauftrag der Telekom. Ist das richtig? Dass es da mal einen großen Auftrag gab, die als quasi Messinstrumente eingesetzt wurden auf Kopfstellen der Telekom. Also so geistert eine Mythe durch
die... Das stimmt nicht so ganz. Was wir viel geliefert haben, wir haben unsere Geräte an Rundfunkanstalten geliefert.
Mhm.
Tuner und auch Verstärker.
Okay.
Also nicht direkt Telekom, nicht direkt, aber
ja.
Weil die Dinger eben so gut waren, auch die Verstärker von den Leistungsdaten her, auch die Tuner. Also wir haben ja noch richtig analoge Tuner damals gebaut. Der T1000 war so einer, der unwahrscheinlich gut geklungen hat, der noch einen Drehchor hatte, den sie richtig abstimmen konnten.
Ja.
Und die haben die als Referenzgeräte in ihren Studien genommen. Also in Köln, in Frankfurt, also Hessen, Nordrhein-Westfalen und ich glaube auch Niedersachsen haben wir beliefert.
Okay. Ja. Ja, dann weiß das, ich jetzt, was ist die Geschichte mal gerade gestellt. Das sind immer so diese... Ja, Stammtischrunden,
kommt
da wird
sowas.
Sich das erzählt Nein. und irgendwie so. Kommt dann sowas so zusammen, aber das ist ja spannend, ja,
aber
sehr schön.
In der Historie von T&A jetzt, also wenn man jetzt aktuell gestartet mit Lautsprechern, aber vom Portfolio, wenn ich mir heute das Portfolio angucke, ist ja die Elektronik schon, nimmt mehr Raum ein.
Klar.
Als die Lautsprecher, ich meine, in der Entwicklung haben Sie auch gesagt, ist viel aufwendiger dann sicherlich als die Lautsprecher. Ja. Wie ist das so von der Ingenieuraufteilung? Also ist der Schwerpunkt dann klar wahrscheinlich?
Also sagen wir es mal so, die älteren Leute kennen uns als Lautsprecherhersteller. Aus den 80ern, weil da waren wir einer der größten Hersteller. Also sowas wie die TMR 160 ist so eine Legende. Das war eine so eine riesengroße, dicke Transmission Line. Mhm. Da haben wir 11.000 Paar gebaut in 5 Jahren. Unfassbar.
Okay, ja.
Hat es auch nie wieder gegeben.
Ja,
danach, der Nachfolger war schlanker, auch noch in hohen Stückzahlen. Aber ab 90er Jahre war die Zeit der ganz dicken Lautsprecher vorbei. Die mussten schlanker werden, die mussten schöner werden, mehr designt werden. Da achtete man einfach drauf.
Ja, von so Thales und so.
Dann 2000 die Thales, Aluminium, schlank. Bis wir dann, was ich persönlich überhaupt nicht mag, Satelliten-Subwoofer-Systeme, bis wir denn da gelandet sind.
Ja, dann
klang es gar nicht mehr.
Aber war die Zeit.
Ja, es war so. Aber gut, heute dreht sich das wieder zurück.
Mhm.
Wir können heute wieder größere und gute Lautsprecher verkaufen. Die Kunden haben den, glaube ich, denen ist klar geworden, wenn sie Klang haben wollen, dann muss der Lautsprecher auch ein bestimmtes Volumen haben. Es geht nun mal nicht anders.
Absolut. Ja.
Und das akzeptieren die auch. Und mittlerweile sind natürlich, muss man ja auch zugeben, die Lautsprecher wesentlich schöner geworden, ja, besser designt worden, in Details viel schöner, bessere Materialien. Die kann man sich schon als, ich denke mal zum Teil als Schmuckstück in so ein Wohnzimmer stellen.
Absolut. Vielleicht.
Also das ist eine andere Geschichte. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben ja im Endeffekt die Lautsprecher in den 80er Jahren als Hauptbestandteil der Firma gehabt, hatten da aber schon angefangen, eben voll aktive Lautsprecher zu bauen. Auch schon die ersten kleinen Vorverstärker. Mhm. Wenn Sie mal in der Firma sind, dann sehen Sie den P1000 noch mit Kippschaltern dran, P1000, A1000. Das war so 85, 86. Das war ganz bewusst von uns, das Know-how zu entwickeln für Elektronik. Und dann ab 88 sind wir in unser erstes Gebäude gezogen. In dem Anbau ist heute noch die Kneipe drin, die Sie kennen. Da haben wir dann zum ersten Mal eine wirkliche Entwicklungsabteilung aufgebaut. Okay. Das heißt, da haben wir 5 Ingenieure beschäftigt. Oh. Also auch einen Maschinenbauer dabei, der Konstruktion gemacht hat. Und haben ganz gesagt, ganz gezielt gehen wir die Entwicklung von Elektronik.
Das war ein großer Schritt dann, oder?
Das war, ja gut, aber wir haben natürlich 10 Jahre lang alles, was wir verdient haben, in die Firma investiert.
Ja.
Dann waren wir einfach stark genug und waren auch so weit, dass wir sagen konnten, das Investment können wir jetzt wagen. Und dann haben wir gesagt, wir machen nicht so 0815 Elektronik. Gucken Sie, damals gab es ja noch Telefunken, die sehr gute Receiver gebaut haben. Damals war Braun noch eine Nummer am Markt.
Ja.
Und also da war das schon noch von solchen, selbst Nordmende oder solche Sachen, die waren noch vorhanden. Oder Grundig. Und dann haben wir, und halt Dieter Burmeister war auch schon da, klar.
Ja.
Der hat ja auch so wie ich ungefähr 78, 79 angefangen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen wirklich Hi-Fi-Geräte bauen. Und haben uns dann aber überlegt, dass wir was Besonderes machen wollen. Wir haben diese Serie Audiocon genannt. Und das waren, da war die Idee dahinter, dass man eben ein Mastergerät hat. Sagen wir einen Vollverstärker und dass es da Slaves gab, also einen CD-Spieler dazu, einen Tuner dazu, die aber alle mit einer einzigen Fernbedienung bedient werden konnten, was damals nicht Usus war. Und deshalb haben wir RS-232-Schnittstellen geschaffen zwischen den Geräten. Also wirklich einen Datenaustausch zwischen den Geräten.
Und das ja heute noch gibt quasi. Ne?
Das gibt es heute noch, halt in anderer Form. Ja. Heute heißt das ein SC-Link oder R-Link oder sowas. Ja. Aber da waren wir die Ersten, die so ein System aufgebaut haben. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Waren gute Endstufen drin, natürlich alles analog. Und war für uns auch sehr wichtig. Wir sind überrannt worden in den ersten 2, 3 Jahren, sodass ich einen Anbau machen musste, allein für die Produktion der Elektronikgeräte.
Wahnsinn.
Und es war aber auch so, wir waren ja auch eine relativ junge Firma noch. Meine Frau hat immer gesagt, die sind wunderschön, aber von Ingenieuren für Ingenieure. Also die... Die Bedienung war nicht so, ich sag mal, wie man sich das heute
intuitiv
vorstellt. So ein bisschen mit eine Control, Repeat, Confirm, Enter und so weiter. Und da haben wir dann gesagt, gut, wir machen eine neue Serie. Daraus lernen eben nicht akustisch, sondern wie sie auszusehen hat. Und das ist dann die R-Serie geworden. Die es dann 92, 93 gab, die es heute auch noch gibt,
die
einen wesentlichen Standteil der Firma ausmacht.
Und wie lange diese Familiennamen da sind, also Kriterium oder Solitär.
Ja. Ja gut, dann ist natürlich mit Sicherheit die Einstellung mit der Last Edition der Atelier Braun Serie mit Sicherheit positiv aufgenommen worden von den Verkaufszahlen, weil die einfach optisch natürlich 1:1 nicht, aber schon gut reingepasst haben, sagen wir
also
mal so.
Also sagen wir mal so, wir haben eine ähnliche Formensprache gehabt.
Ja.
Und das kann ich jetzt hier auch mal sagen, hat immer geheißen, oh, ihr seid ja die Braun-Nachfolger. Ich habe vorhin diesen kleinen Vorverstärker und Endverstärker P1000, A1000 angesprochen. Da hatten wir das Profil schon. Und das war 84, ehe es überhaupt eine Atelier-Serie gab.
Nee. Ach, das ist spannend. Okay.
Und das
müssen wir jetzt alle zurückrudern.
Das stimmt. Ja, ärgert uns auch immer ein bisschen, weil halt Braun ein bisschen bekannter war. Aber die stehen extra noch da oben bei uns in der Ausstellung.
Krass.
84 gebaut. Und das waren die ersten Geräte, die genau diesen Formfaktor hatten. Die 8 cm Höhe und 44 Breite, das ist genau der Formfaktor. Und wir waren auch immer anders, weil wir eben eine komplette Gussform haben bei der R-Serie und aber auch die Aufteilung wirklich so symmetrisch ist, dass die Einschalter immer genau übereinander stehen,
Schön,
dass die Displays genau, das war von Anfang an so.
Dann war das gar nicht Dieter Rahms, sondern
Siegfried Amstel. Nein, 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 das war Lothar Wiemann und ich, wir haben das zusammen gemacht. Ne? Toll. Das war eher, wir sind ja keine Designer, wir sind ja eher, ich sag mal, Techniker und Wissenschaftler und wir haben es einfach logisch aufgebaut. Und das ist auch heute noch ein Schlüssel unseres Designs. Ja. Wir machen nichts, was verschnörkelt ist oder sonst was. Das hat wirklich, jede Form hat eine Funktion und einen Grund. Das heißt, wir begründen unser Design immer in der Logik der Bedienung und der Funktion.
Aber das ist ja auch das, was eben diese Bauhaus-Thematik eigentlich aussagt. Also unterm Strich Design-Thema ja auch reduziert und pragmatisch eher, also praxisgerecht. Und deswegen finde ich, die sind sehr, sehr zeitlos, die Sachen designt. Ja. Also ich finde, ein T&A kannst du immer mit, auch so klassisch mit wenig Strichen irgendwie nachmalen, dann weißt du, welche Serie du meinst.
Ja,
ne?
Ja.
Das spricht ja eigentlich für so ein einfaches, also stilistisches Design. Ich finde auch,
unsere Natur halt, so ein bisschen, ne?
Ja. Ich finde in den letzten Jahren auch, das sicherlich dann auch groß vom Konradin aufgerufen worden, wenn ich, also von ihrem Sohn, der ja den Nachfolger dann antritt, oder den fließende Übergang, wie man so schön sagt, das Design ist ja gleich, aber so die Marketing-Thematik dahinter, früher, die alten Kataloge waren ja auch immer so, wir sind Wissenschaftler, war der erste Satz, und dann war das auch immer so.
Das war gut.
Und dann
gab's die Abhandlungen.
Genau, die Abhandlungen, die sehr, sehr lang waren, und heute ist so das, ist es moderner gehalten, jetzt irgendwie so, weil es mehr Lifestyle auf der Homepage oder so darstellt und ein bisschen moderner gehalten ist, geht mit der Zeit, das Design der Geräte hat sich ja eigentlich gar nicht so krass verändert, das finde ich so cool.
Brauch auch nicht.
Ja, genau.
Und auch genauso unser Core, also unser Herz, ist eigentlich schon die technische Kompetenz. Das ist auch für mich das Wichtigste. Also ich würde nichts bauen, von dem ich nicht überzeugt bin technisch. Gut, wir haben eine sehr hohe Bandbreite. Wir haben Geräte, die kosten 2.500 Euro, und wir haben Geräte, die kosten 30.000 Euro. Dass die nicht gleich gut sein können, ist klar.
Ja gut.
Klar. Aber ich habe den Anspruch, dass jedes Gerät Qualität ist. Und dass die Preisklassen natürlich abspecken bedeuten. Ist auch völlig klar.
Ja.
Aber sie müssen trotzdem gut sein. Sie werden nichts bei uns finden, was irgendwie ein Blender ist oder aufgesetzt ist, da machen wir es nicht.
Ja.
Und eben von bestimmten Dingen, Preiskategorien, lassen wir einfach die Finger, weil wir das nicht bauen können. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Das können dann andere Firmen in China oder in Japan einfach besser zu dem niedrigen Preis als wir.
Klar.
Das geht ja nicht anders. Wo ich eben, der neue Ausflug quasi Richtung Kopfhörer, das spricht jetzt so ein bisschen dahin, ne? Wo wir am Anfang, da war ich überrascht, dass das so gut funktioniert hat, den Solitär T zu produzieren. Also von der Preislage, das ist ja ein Kopfhörer, ein Bluetooth-Kopfhörer, wo ich am Anfang dachte, für das Geld, 1300 Euro, ist zwar viel Geld für einen Bluetooth-Kopfhörer, aber für die Firma T&A ja eher Massenprodukt, jetzt böse gesagt. Da war ich überrascht, dass das so gut ankam, also was wir an Solitär T draußen haben, das war ja sehr erschreckend.
Ja, macht mir auch Spaß.
Ja.
Ja. Nein, es ist toll. Also wir haben fast doppelt so viel verkauft, wie wir geplant haben.
Ja.
Läuft hervorragend. Weltweit.
Super.
Weltweit. Ja. Aber das ist auch eben wieder so eine Konzeptsache. Natürlich als erstes, und das ist gerade in Deutschland so ein bisschen blöd, da kommt was raus, ist aber teuer. Dann gucken die Leute gar nicht rein, warum. Oder was dahinter steckt. Natürlich ist das absolut gesehen viel Geld.
Ja gut, okay, ja.
Ist klar.
Ja.
Oder genauso, wenn Sie ein HV-Gerät sehen, so ein PA 3100, 18.000 Dollar oder 20.000 Dollar, ist ein Haufen Holz dafür. Nur wenn Sie reingucken, was der kann, passt das wieder. Das ist genauso, sonst dürften Sie sich ja nie einen Porsche kaufen oder sonst irgendwas.
Genau, man muss eine Relation immer gucken.
Man muss die Relation sehen. Was leistet das Gerät dafür und was gibt es vergleichbar?
Genau, was ist
so, wir sind ja alle im Wettbewerb.
Ja, klar.
Und genauso ist es natürlich bei so einem Kopfhörer. Hätten wir jetzt gesagt, wir machen nur einen reinen Bluetooth-Kopfhörer für 1300 Euro, dann weiß ich nicht, ob wir den verkauft hätten. Dann hätten wir vielleicht mit Glasperlen belegen müssen oder sonst irgendwas, um eine andere Zielgruppe zu kriegen.
Genau.
Aber so wie wir rangegangen sind, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen eigentlich einen dynamischen Kopfhörer machen, der richtig gut ist als Basis, und daraus entwickeln wir einen aktiven Kopfhörer. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Ja.
Das heißt, und das machen auch Gott sei Dank viele, das war offensichtlich ein Treffer in der Marktlücke, dass viele Kunden sagen, nee, eigentlich brauche ich sowas zu Hause. Ich höre den, der klingt klasse. Und wenn ich unterwegs bin, schnappe ich mir den mit.
Ja.
Und das ist ja ein Problem der meisten, ich sag mal, Bluetooth-Kopfhörer, dass die gar nicht so entwickelt werden. Da sagt man, eigentlich ist der Wandler gar nicht so wichtig. Ich habe ja hinterher die Elektronik, die alles gerade bieten
kann. Genau. Ich ziehe das gerade,
Noise-Canceling, Firmware-Update und DSP. So.
Und dann DSP und dann mache ich das gut. Stimmt schon, aber wenn ich jetzt, ich sag mal, richtig audiophile Ansprüche stelle, wie an einen richtig guten großen Kopfhörer, dann ist alles, was ich nicht regeln muss, gut.
Ja, klar.
Ja, ja. Ist so. Ja. Ich weiß, ist altmodisch, viele sagen, stimmt nicht, aber ist beim Lautsprecher genauso. Hm. Je weniger ich hinterher korrigieren muss, desto besser klingt der in Extremsituationen. Hm. Und das war der Ansatz bei dem Kopfhörer. Und offensichtlich haben das viele Menschen für richtig gehalten. Deshalb verkaufen wir den so gut.
Während ja witzigerweise ziemlich gleichzeitig die anderen Marken aufgehört haben, den Kabelanschluss quasi an die Bluetooth-Kopfhörer überhaupt einzubauen, kamt ihr mit einem mit und fand ich verrückt eigentlich, dass der Markt so gegensätzlich war in dem Moment.
Ja, ja gut, aber das ist immer eine Frage, wer solche Entscheidungen trifft.
Ja.
Und die Vision dahinter. Ne? Ja.
Und was sie für eine Intention haben mit so einem Produkt.
Ja.
Und nach wie vor, gut, wir machen sehr hohe Stückzahlen, aber nach wie vor wird natürlich von einem, ich sag mal, von diesen großen Kopfhörerherstellern werden zigfach größere Zahlen verkauft.
Klar,
die Dinger kosten dann auch die Hälfte.
Ja.
Aber das ist ein anderes Ziel. Nur wir sind ja unterwegs in einer bestimmten Marktnische, dass wir eben, ich glaube, dafür bekannt sind, sehr hochwertige Produkte zu bauen und auch entsprechend eine Käuferschicht haben und auch entsprechende Händler haben, also Distributoren haben. Und die wollen natürlich dann lieber dieses Qualitätspferd mit uns reiten, als das Massenpferd.
Ja, natürlich. Das ist ja auch, ihr habt ja ganz andere Kosten. Also ihr seid ja auch kleiner als diese riesigen Kopfhörersteller, wenn ich jetzt.
Aber es ist trotzdem einfach darstellbar, ne? Also wir haben ja genügend Kopfhörer zur Auswahl und die Entscheidung trifft letztlich immer noch der Kunde. So, und wenn das halt eklatant besser ist, das, was ich da habe, dann muss ich halt nur überlegen, ob es mir den Invest, den ich jetzt gerade tätigen möchte, wert ist oder nicht.
Ja.
Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Ding einfach besser klingt.
Ja,
so, und dann wird auch gekauft.
Ja, danke schön. Nein, aber das ist auch genau so. Man muss ja letztendlich selber immer entscheiden, was ist einem Produkt wert. Hm. Ob es jetzt ein Auto ist oder ein E-Bike oder sonst irgendwas, was habe ich für Bedürfnisse, was will ich haben, was will ich machen. Das gleiche ist bei dem Kopfhörer der Fall, wie bei allen unserer Produkten. Auch, kein Mensch braucht einen Kopfhörer
zum Leben. Eigentlich nicht.
Nein, genauso keine große Hi-Fi-Anlage. Das ist so. Ja. Aber das ist eben eine gewisse Lebensqualität und da sind die Menschen Gott sei Dank so unterschiedlich, dass jeder seine anderen Präferenzen hat.
Ja.
Wir hatten eben einen schönen Stichpunkt gehabt, das war die Entwicklung. Entwicklung wurde aufgebaut bei Ihnen, haben Sie gesagt, 82, 83. Oder
also da waren hauptsächlich Lothar Wiebern und ich haben die Entwicklung gemacht.
Okay.
Und dann ab 88, da haben wir dann wirklich die Ingenieure eingestellt für die Entwicklung der neuen Hi-Fi-Elektronik. Ja. Und das ist dann sehr stark gewachsen. Sie hatten vorhin auch mal die Frage. Heute ist es so, dass 80% des Umsatzes mit Elektronik gemacht werden.
Ja.
Und die jüngeren Leute kennen uns eigentlich nur als Elektronikhersteller.
Ja, ja.
Die wissen, aha, die machen auch ein bisschen Lautsprecher.
Ja.
Weil wir, das muss ich auch sagen, man hat natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität, Entwicklungskapazität, uns einfach notgedrungen so auf die Elektronikentwicklung stürzen mussten, dass die Lautsprecherentwicklung so ein bisschen, sage ich mal, gelitten hat.
Mhm.
Dass wir einfach nicht die Kapazität und die Zeit hatten. Ich selber bin auch leider, muss ich so sagen, immer mehr ins Management der Firma reingekommen, weil wir immer größer geworden sind.
Ja, okay.
Wir hatten zeitweise über 100 Leute und die Firma ist immer stark gewachsen. Der Sprung ins Ausland, solche Dinge, da sind sie einfach 70 Stunden in der Woche gefordert.
Ja, ja. Und am Ende sitzt im Podcast, also so, man muss ja viel Zeit weg.
Ja, das sind so Dinge, wirklich, das sind einfach Dinge, wo man dann auch sagt, okay, man hat nicht die Kapazität und wir haben dann natürlich auch immer extern, also neue, junge Entwickler bekommen und aber auch da ist ja immer die Frage, wie viel Entwicklungskapazität hat denn die gesamte Entwicklungsabteilung?
Mhm.
Gucken Sie, wir haben heute circa 15 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. Also sowohl Elektronik als auch Lautsprecherentwicklung. Und wir sind aber immer ausgelastet.
Hm.
Nicht? Und das war auch ein Grund mit den Kopfhörern. Als Konradin die Idee hatte, Kopfhörer zu machen, haben wir erstmal gesagt, ja, toll, wann? Ja, wann und wer und wie. Aber er hat das einfach gesehen, auch aufgrund seiner Erfahrung, die er eben bei anderen Unternehmen gemacht hatte, dass das ein super Markt für uns wäre.
Hm.
Und dann war er auch, das ist auch gut so, hat er uns so lange genervt, bis wir gesagt haben, wir gehen da ernsthaft mal ran.
Ja.
Und haben dann auch noch Glück gehabt, dass wir auch noch einen sehr guten jungen Ingenieur dazu bekommen haben in der Lautsprecherentwicklung, den Max Kirschke, der also sehr, ich sag mal, sehr viel Messtechnik beherrscht.
Mhm.
Ein sehr guter, ich sag mal, ein Klippel jünger nahezu ist, er kommt auch aus Dresden. Der hat selber auch schon mit Kopfhörern gearbeitet. Und das war für uns auch ein Volltreffer, was also die gesamte Chassis-Entwicklung, die Lautsprecherentwicklung, die Kopfhörerentwicklung betroffen hat.
Ja.
Und dann hatte ich aber auch durch Konradin einfach mehr Zeit.
Hm.
Das ist für mich sehr angenehm.
Ja, klar.
weil er eben sehr viel mehr Aufgaben übernimmt, die ich sonst gemacht habe. Oder eben, weil er Sachen, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, im Marketingbereich zusätzlich übernommen hat, so dass ich einfach mehr Zeit habe, mich wieder um Produkte zu kümmern. Was mir ehrlich gesagt auch mehr Spaß macht.
Glaube ich, ja.
Ja, das ist so. Ja, ne? Ja. Und das gehört auch zu diesem gleitenden Übergang, den wir machen, dass eben immer mehr Aufgaben des Managements auch an Konradin gehen. Mhm. Und ich mich jetzt einfach um die Dinge kümmere, die vielleicht so ein bisschen gedarbt haben in der Vergangenheit. Also deshalb sehen Sie eben jetzt auch so eine Offensive mit Lautsprechern wieder.
Ja.
Eben solche Dinge wie die Kopfhörerentwicklung. Mhm. Nicht? Weil ich einfach auch die Erfahrung habe, deshalb auch der Magnetostat bei den Kopfhörern. Ich habe ja den ersten Elektrostaten, was ja auch ein Flächenstrahler ist, 82, 83 entwickelt oder 84. Und zwischenzeitlich die unterschiedlichsten Formen, zuletzt eben sehr einen Elektrostaten in den Solitärs, die wir 2011 gemacht haben. Das war Anfang der 2000er.
Das war eine coole Box irgendwie.
Und das war dann aber auch noch ein kleiner Hochtöner, den wirklichen, ich sag mal, einen Flächenstrahler, also einen meterlangen Elektrostaten, den haben wir in den CVTs gehabt, in den Solitärs.
Ah, ja.
Und die waren einen Meter lang und das waren so richtige Line Sources auf Elektrostatenbasis. Aber letztendlich, wissen Sie, ist die Problematik dieses Antriebs, ob das ein Elektrostat oder ein Magnetostat ist, physikalisch durchaus sehr ähnlich. Mhm. Und wir sind dann eben jetzt auf Magnetostaten gegangen, also auf Magnetantrieb gegangen, um diese ganzen Schwierigkeiten mit Zertifizierung, mit Spannungen, mit Hochspannung. Zum Teil haben die Dinger 3000 Volt gehabt. Und das dann in Asien, nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit. Also da haben wir dann gesagt, wir müssen weg davon und müssen hin zu anderen Antrieben und haben quasi die ersten Erfahrungen dann mit den Kopfhörern gesammelt.
Ist das, wo wir gerade bei dem Thema sind, interessiert mich schon immer, ist das so, dass der Magnetostat mehr, also vielleicht mehr Hub erzeugen kann als der Elektrostat? Weil man tendenziell hier bei Ihren Kopfhörern zum Beispiel sagen würde, die können sehr viel, die erzeugen sehr viel Druck für eine Folie. Mhm. Ich meine, klar, die Stabmagnete sind sehr, sehr stark und ihr seid ja ziemlich linear im Antrieb, obwohl die nur einseitig sitzen und so. Und
sitzen nur im Feld, ja.
Aber wenn ich jetzt einen Stacks daneben höre, dann ist der oben anders, aber unten ist er, würde ich sagen, schwächer, also im Antrieb unten.
Ja, ist das Problem, weil sie brauchen Auslenkung.
Ja,
so, genau. Nicht bei hohen Frequenzen.
Ja, ja.
Also ein Mitteltöner bewegt sich fast nicht oder ein Hochtöner.
Mhm. Ja.
Ne? Aber wenn ich sage, ich will 100 Hertz erzeugen, so 100 Hertz hat eine Wellenlänge von 2,5 Metern.
Die musst du erstmal machen.
Bitteschön, ne? Da musst du pumpen. Mhm. Das ist so. Und selbst bei so einem Kopfhörer, der auf eine Druckkammer arbeitet, auch da habe ich dann Membranbewegung. Und dann ist es natürlich gut, wenn eine Membran freier schwingen kann und die Gefahr des Anlegens oder solche Dinge eben nicht besteht, die ich beim Elektrostaten habe.
Wenn du dann zwei Gitter hast, also an der Seite oder so, dann kannst du anschlagen. Im Prinzip bist du ja hier,
schlägst eigentlich nie an. Das heißt, da habe ich dann auch, um den Wirkungsgrad hochzukriegen, habe ich insgesamt die Elektronen in Abstand von 1 Millimeter.
Ja, genau.
So, und dann kann es schon sein, dass bei sehr großen Impulsen da einfach eine physikalische Begrenzung da ist.
Ja, du brauchst ja viel Fläche, gut, Kopfhörer geht noch. Ja. Interessant, sehr interessant.
Oh, wir haben eigentlich eine super Überleitung gerade gehabt. Wir haben sie ja selbst gebaut zu dem Grund des eigentlichen Besuches. Es stehen Neuigkeiten vor der Tür.
Ja, neue Lautsprecher.
Ach ja, genau, ne?
Genau, mal, da Tradition. War doch was.
Ja. So, vor gut 40 Jahren haben wir die ersten Kriterien auf den Markt gebracht, die Transmission Lines. Und uns hat dieses Prinzip eigentlich immer begleitet. Also wir haben Elektrostaten immer gehabt bei den Solitärlautsprechern. Mhm. Ich sag mal, wir haben immer Analogtechnik bei den Verstärkern gehabt, R-Serie und so weiter, dann HV. Mhm. Aber bei den Lautsprechern eigentlich unser Lieblingsprinzip war eigentlich immer die Transmission Line. Mhm. Und die erste Serie, wie gesagt, ist vor 40 Jahren entwickelt worden. Und immer, ich sag mal so, in 10-Jahres-Abständen gab es dann neue Neuerungen, zum Teil auch notgedrungen durch die Geschmacksänderungen, die Designänderungen.
Ja, ja, ja.
Also ich konnte nicht mehr die schönen dicken Dinger bauen, wo sich das einfach bauen lässt, sondern die sollten dann nur halb so groß sein, damit sie nicht so sehr störten. Und dann kommt die Physik auch manchmal an die Grenzen. Ja, ja, da hat man versucht, ich sag mal, mit anderen Verfahren, mit inliegenden Tieftönern, versucht wieder den Bass rauszukriegen, den man sich gerade eingespart hat durch Verkleinerung des Volumens. Mhm. Und so haben wir die unterschiedlichsten Formen gehabt. Aber letztendlich haben wir dann gesagt, nein, okay, das ist eine Serie, die eigentlich ein bestimmtes Volumen erfordert und die auch dann keine Rücksicht darauf nimmt. Kann ich sagen, ist jetzt ein Design-Lautsprecher. Mhm. Und die neue Serie, die wir jetzt quasi ins Laufen bringen, ja, ja, die jetzt vorgestellt werden im Frühjahr, die basieren im Endeffekt schon auf einem weiterentwickelten Transmission Line Prinzip.
Okay.
Die haben auch eine etwas andere Gehäuseform, etwas tiefer. Da hat sich eben gezeigt im Rahmen der Entwicklung, dass das der Transmission Line und der unteren Grenzfrequenz sehr zugute kommt. Und wir haben eben nicht nur was an den Chassis gemacht, also dass wir dort jetzt Chassis verwenden, die eine sehr tiefe Eigenresonanz und trotzdem einen hohen Schalldruck erzeugen können, sondern wir haben auch im Mittelhochton was geändert im Vergleich zu den Vorserien. Wir sind nämlich auf dasselbe Abstrahlsystem gegangen. Wir nennen das Constant Directivity, also kontrolliertes Abstrahlverhalten, wie wir das bei der Solitaire 430 haben. Das ist einfach ein Prinzip, was fälschlicherweise als Dapolito, ja, bezeichnet wird, sprich ein Hochtöner und zwei Mitteltöner drumherum.
Beflankt, ja.
Hat Dapolito entwickelt, aber eigentlich für ganz, ganz kleine Chassis, die nie wirklich zum Einsatz gekommen sind.
Ach so, okay.
Weil dieses Prinzip funktioniert nur wirklich der genau definierten Abstrahlcharakteristik, wenn die Chassis extrem eng zusammenliegen. Das heißt, dann können die Mitteltöne aber nicht größer als 7-8 Zentimeter sein. Wir wollen aber Mitteltöner haben, die den gesamten Stimmbereich übertragen. Bei uns, das werden Sie immer sehen, wir trennen immer so bei 180 Hertz zwischen Tieftöner und Mitteltöner, weil dann der gesamte Grundtonbereich wirklich von den Mitteltönern übertragen wird, bis hoch zu 2000 Hertz.
Also Männer- und Frauenstimme ist so fast vollkommen.
Und auch drin, Instrumente. Ja. Gut, dann kommen Obertöne bei Instrumenten noch dazu. Aber letztendlich habe ich dann eigentlich die Sicherheit, dass ich innerhalb dieses Bereiches, wo das menschliche Ohr auch am empfindlichsten ist, das müssen wir ja sehen, habe ich keine Phasendrehung durch die Frequenzweiche. Wir trennen relativ steil, wir machen das mit 18, 24 dB. Das heißt, wir können sicher sein, dass die Lautsprecher, wenn die gut entwickelt sind, linear entwickelt sind, dort eigentlich ihr bestes Abstrahl- und Phasenverhalten haben.
Was schön für die Ortung ist natürlich, und einfach für die Natürlichkeit.
Für die Ortung, für die Natürlichkeit. Insgesamt können Sie dann auch das Abstrahlverhalten des Lautsprechers, des gesamten Lautsprechers besser kontrollieren. Deshalb ist das so ein Prinzip, was wir haben. Und deshalb geht das nur mit größeren Lautsprechern. Aber auch mit größeren Lautsprechern, also mit Mitteltönern, sagen wir mal, die 15 Zentimeter Membran haben.
Ja.
Und einem kleinen Hochtöner dazwischen, können Sie eine Richtwirkung wirklich erzeugen. Mit Hilfe der Frequenzweiche, aber auch mit Hilfe der Geometrie der Chassis. Also was haben Sie für Membranen, was für Aufhängungen, was für Sicken. Und dann können Sie schon bestimmen, Sie müssen die Chassis gemeinsam entwickeln. Also dann wirklich nicht nur ein Chassis, sondern die beiden Mitteltöner zusammen. Und da eben ermitteln, wie muss ich die anordnen, wie muss ich die designen, damit ich eben dieses Abstrahlverhalten habe. Eine Bündelung, sowohl horizontal als auch eine gewisse Bündelung vertikal.
Um dann weniger Deckenbodenreflexionen und weniger Wandreflexionen zu haben und eben den Direktschall zu erhöhen.
So, Sie erhöhen den Direktschall. Das heißt, Sie können auch in 4-5 Metern noch sagen, Sie haben 70-80% direkt vom Lautsprecher.
Das ist viel zu weit.
Das ist viel.
Nicht? Ja, und das, ja, gut, das geht nur besser, wenn Sie sowas wie die Solitaire nehmen, die wirklich Line Arrays und Line Sources haben.
Die großen dann.
Ja, die großen, die schmeißen 10 Meter.
Ja.
Aber das kennen wir ja hier aus der Rockmusik, aus Konzertbeschallung.
Ja.
Das ist ein anderes Prinzip. Was aber auch, ich sag mal, toll ist, aber wie alles in der Akustik immer zwei Seiten hat, Sie brauchen einen großen Raum.
Ja.
Weil sie mindestens 3 Meter davon wegsitzen müssen.
Und du brauchst viele Chassis, was auch wieder teuer ist.
Ja, also gut, das geht nicht billig.
Aber ich, wir hatten ja das große Glück, dass wir diese Serie hier für den deutschsprachigen Raum exklusiv mal eine Zeit lang hier hatten und ein Video dazu machen konnten. Wenn euch das da draußen interessiert, auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr das sehen. Und wir hatten ja da auch das große Glück, dass es ein Schnittmuster gab.
Das war super.
Und das fand ich schon sehr interessant. Ja. Ne? Und das war ja auch technisch sehr interessant, fand ich. Im Vorfeld haben wir viel telefoniert dazu, dass man auch bei 150, 180 Hertz irgendwie die Tieftöner cuttet, weil die Transmission Line dann aufhört, linear zu sein irgendwo und ein bisschen welliger wird, ne? Und damit umgeht man quasi die Nachteile der Transmission Line, hat aber eben die Vorteile auch, noch mitgenommen. Ne? Also Einschwenkverhalten von der Transmission Line ist ja sichtbar besser als bei einem Reflexrohrgehäuse.
Das ist immer halt das Problem, was ich sage. Wenn einer behauptet, dass es das ideale System in der Akustik gibt, hat er entweder keine Ahnung oder lügt.
Ja.
Also das gibt's nicht. Sie haben immer Vor- und Nachteile. Man muss abwägen, was ist für den von mir gewünschten Zweck das beste System. Nicht? Also ich kann nicht sagen, dass Elektrostat immer der beste Hochtöner ist.
Ja.
Sicherlich hat er ein ganz tolles Einschwingverhalten, ist da auch besser, aber es gibt halt auch Nachteile, wie wir vorhin auch gesagt haben, mit Hochspannung und so weiter. Und genauso ist ja dieses Thema Basswiedergabe jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, war aber eigentlich seit 100 Jahren sehr wichtig, weil wir nur Verstärker hatten, die sehr geringe Leistung haben. Also musste man sich Systeme überlegen, die den Wirkungsgrad von einem Lautsprecher erhöhen können, weil ich einfach die elektrische Leistung nicht hatte. So, und das Problem ist, normalerweise arbeitet ein Basslautsprecher in einem geschlossenen Gehäuse. Wunderbar, funktioniert gut. Witz ist nur, der rückwärtige Schall des Lautsprechers ist weg. So, den kann ich totdämpfen, den kann ich wegmachen, aber der fehlt mir dann irgendwo. Gut, heute habe ich Verstärker, da schiebe ich halt über einen Equalizer die 40 Hertz nach.
Ja.
Ob das dann gut klingt, weiß ich nicht, aber was ist dann da? Und deshalb hat man sich schon, das ist auch 100 Jahre her, ist in England schon entwickelt worden, hat man sich so ein Prinzip überlegt, wie kann ich einen Bass anheben? Und das ist dann zum Beispiel die Transmission Line. Die nämlich einfach auch ein uraltes Prinzip ist, lange bevor es Lautsprecher gab, jede Orgelpfeife arbeitet danach.
Okay.
Jedes Blasinstrument, ne? Eine Tuba, eine Oboe oder sonst irgendwas, ist im Endeffekt eine Transmission Line. Das heißt nur nicht Transmission Line, das ist im Endeffekt eine lange Röhre, in der stehende Wellen erzeugt werden. Deshalb hat er auch eine Orgel die verschiedenen Pfeifenlängen, weil jede dieser Pfeifen auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt wird. Je kürzer, desto höher die Wellenlänge. Desto kürzer die Wellenlänge, desto höher der Ton. So, und das ist genau das Prinzip, was man im Endeffekt schon früher verwendet hat, um tiefe Töne stärker wiederzugeben. Deshalb können das eben auch Blasinstrumente.
Klar, also ein Alt- oder Tenorsaxophon, das ist ja ein schönes Beispiel. Du kreist man es gleich, aber es klingt einfach tiefer, weil es länger, also die Ruhe wird länger.
Weil es länger ist und
schwingt anders.
Der Witz ist einfach, dass manche kennen es vielleicht aus dem Physikunterricht, das Kuntzsche Rohr, wo man einfach dann Mehl reingetan hat, ganz früher. Ich kenne das noch als Schüler, wo dann ein Lautsprecher dran geklemmt wurde und dann haben sich diese Druckmaxima und Minima gebildet. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht im Physikunterricht, aber das war das war früher eigentlich so Standard in der Physik, dass man gesagt, guck mal hier. Und dann hat man das Rohr, die Rohrlänge verändert und dann bildeten sich wieder andere Maxima. Da konnte man genau sehen, in so einem Rohr bilden sich stehende Wellen, so wie es zum Beispiel eben auch in einem Musikinstrument passiert.
Posaune wäre ein schönes Beispiel, ne? Im Prinzip, weil du weil du einfach die Länge veränderst und damit
die Länge verändern, oder eben durch die Einlässe bei einer Flöte oder sonst irgendwas. Und das Schöne an dem Prinzip ist aber einfach das, dass wirklich der tiefste Ton, und der ist ja immer unser Problem, dass wir da einfach Energie brauchen wegen der Luftmasse, die bewegt werden muss, dass der tiefe Ton verstärkt wird. Das heißt, die Transmission Line, das Besondere daran ist, dass ich in dieser langen Leitung, das heißt ja nichts aus der Schallleitung, in dieser langen Leitung stehende Wellen ausbilden. Und zwar abhängig von der Länge dieser Leitung. Und diese tiefstmögliche Schallwelle, die entsteht, die bedämpft den Basslautsprecher und am offenen Ende tritt der Schall in dieser Frequenz aus. Das heißt, ich habe keine Luftbewegung, dass jetzt wie bei einem Bassreflexrohr Luft hin und her gepumpt wird, was immer träge ist. Denn wenn der Bass reingeht, dann schiebt er das Bassrohr die Luft raus. Der Bass geht wieder nach hinten. Dann dauert das aber, bis der Luftpfropfen wieder reinkommt. Das ist der Grund für die Verzögerung des Einschwingungsverhaltens beim Bassreflexsystem. Einfach die träge Luftmasse. Das habe ich nur eingeschränkt bei der Transmission Line, weil ich da keine Luft bewege, sondern es erzeugt sich in dem Rohr sofort eine stehende Welle. Nehmen Sie mal irgendein Kunststoffrohr und schlagen Sie einfach mal drauf. Das hat eine ganz spezielle Tonart. Also hat einen Ton. Nehmen Sie ein kurzes Rohr, ist es höher. Und das heißt, durch die Energie, die ich da reinpumpe, durch Anschlagen oder durch einen Lautsprecher, erzeuge ich sofort eine stehende Welle mit einer charakteristischen Frequenz. So, und die tritt verstärkt an dem Rohrende aus. Das heißt, das ist wunderbar. Ich erhöhe damit meinen Schalldruck genau auf der tiefen Frequenz, wo ich es haben will, und bedämpfe gleichzeitig das Chassis, wodurch ich gutes Einschwingverhalten habe.
Weil das spielt quasi auf die stehende Welle drauf, also das bedämpft es mechanisch einfach.
Mechanische Bedämpfung und dadurch habe ich ein sehr gutes Einschwingverhalten.
Ja.
Das heißt, der schwingt weniger über, ist nicht so gut wie eine geschlossene Box, aber macht dafür auch einen doppelten Schalldruck.
Mhm. Gerade untenrum ist später besser. Ja, klar. Fällt nicht so krass ab wie eine geschlossene Box. Die fällt ja unten dann recht steif, flankig ab, ne, und die spielt dann weiter runter. Finde ich eigentlich ein witziges Prinzip. Aber ist aufwendig von der Produktion. Ne?
Ja, das heißt, Gehäuse ist komplex. Nicht? Sie müssen Schallleitungen innen drin haben. Und Sie müssen es auch bedämpfen, weil denn, wie Sie sagen, das Problem ist ja, wie immer in Akustik, ich habe zwar die schöne Verstärkung der untersten Welle, aber die oben drüber sind ja auch noch da.
Ja.
So, und die fangen irgendwann an, unangenehm zu resonieren. Das kann dann sogar so dazu führen, dass an dem Austritt dieser Transmission Line der Schall gegenphasig austritt zu dem Schall, der vom Lautsprecher kommt.
Das wäre eine Auslöschung.
So, und dann habe ich auf einmal keine Annehmer, eine Auslöschung.
Ja.
Und deshalb sehen Sie, wenn man solche Frequenzgangkurven sieht, plötzlich so eine Zappeligkeit und Welligkeit.
Und die kommt dann weiter oben?
So zu höheren Frequenzen.
Ja.
Und dann geht es wieder los. Bedämpfen.
Ja.
So, bedämpfe ich es zu stark, sind diese Welligkeiten weg, aber der Bass auch.
Aber unten auch, ja.
So,
ja, ja, ja.
Das heißt, das ist dann auch das, was Sie wirklich wissen und lernen müssen.
Ja.
Wo bedämpfe ich, wie bedämpfe ich, mit welchem Material bedämpfe ich?
Das sah man bei dem Schnittmuster ja auch, ne? Dass du ja ganz spezielle Punkte nur bedämpft. Also das sind nur spezielle Punkte bedämpft und gar nicht alles. Sonst ist ja
nee, sondern da, wo die Knoten sind.
Ja.
Also da, wo ich die höchste Bewegung habe, da bedämpfe ich. Da packe ich Dämmmaterial rein. Und um diese Frequenz dann zu bedämpfen und wegzukriegen. Und wir trennen natürlich 160, 170 Hertz, dass das, was oben drüber im Mitteltonbereich an Schmutz da unten rauskommt, ist dann weg.
Ja, und dann relativ steiflinkig weg, also wenn es 24 dB oder 18 dB ist ja schon viel. Und dann sagt man, also jetzt ist es sehr technisch, aber dann sagt man Multiresonator in dem Fall oder Multiresonator Transmission Line, weil ihr nicht nur eine Frequenz verstärken lasst.
Das war schon die Idee, die wir damals hatten, die Lothar hatte, Lothar Wiemann, 82, dass wir gesagt haben, eben so eine klassische Transmission Line ist im Endeffekt nur einmal gefaltet, rauf und runter, vorne raus.
Ja.
Und die arbeitet wirklich nur auf einer Frequenz und hat dann aber auch auf den höheren Frequenzen sehr starke Einbrüche. Und dann hatte er die Idee, die wirklich genial war, zu sagen, wenn ich jetzt in dieser Line noch kürzere Lines unterbringen kann, durch zusätzliche Bretter, dann erzeuge ich da ja plötzlich auch ein Maximum.
Ja.
Das heißt, ich kann insgesamt meinen Frequenzgang linearisieren.
Ja.
Und muss natürlich das Problem, zu höheren Frequenzen abzukappen, ist sowieso da. Aber ich habe einfach so einen Multiresonator und habe einfach eine lineare Unterstützung des Frequenzgangs. Also dann eben auch einen, der nicht nur bei 30 Hertz verstärkt, sondern bei 60 Hertz, bei 90 Hertz, je nachdem, wie ich es brauche.
Und dann muss man es nur noch klar kriegen und dann ist
also. Und das wird dann bedämpft. Trotzdem hat so ein System dann immer aufgrund der Bedämpfung einen etwas schlechteren Wirkungsgrad.
Ja, okay.
Ist also etwas leiser, als meinetwegen eine Bassreflexbox wäre mit denselben Chassis oder ähnlichen Chassis. Aber die Basswiedergabe ist wesentlich präziser, das Einstiegverhalten ist besser. Und jetzt muss ich einen Kompromiss machen, was ist mir wichtiger?
Ja, genau.
Will ich Lautstärke haben, soll der Bass möglichst laut bumsen, bin ich damit zufrieden? Oder will ich einen möglichst präzisen Bass haben, der halt ein bisschen mehr Verstärkerleistung erfordert?
Aber Verstärkerleistung ist ja eigentlich heute weniger das Problem als früher.
Ist kein Problem mehr.
So, ist das
Da sind ja nicht Tausende von Watt, die wir da brauchen.
Ja, genau.
Aber sagen wir mal, wir haben dann eben nicht 87 dB Empfindlichkeit, sondern 85.
Ja, okay.
So, das ist heute bei den heutigen, ich sag mal, in der Preisklasse, in der die Box sich auch bewegt, um die 10.000 Euro, kaufe ich ja keinen 1.000 Euro Verstärker.
Nee.
Genau. Sondern da kaufe ich mir auch einen entsprechenden Verstärker, der das kann.
Ganz kurz zum Klang noch dazu.
Du hast ja gehört, ich habe die ja leider nicht gehört. Ja, da waren sie schon wieder weg.
Ich habe hier den großen Vorteil, ich konnte die anhören. Hammer, also ich fand die richtig gut. Wir haben nur die kleine gehört. Ne? Also, wie heißt die 230?
Genau, die heißt S230 und ist, glaube ich, 1,10 Meter hoch.
Die haben wir gehört und ich habe die ausgepackt und die war total einfach aufzustellen. Also wir haben ein bisschen gewinkelt haben wir, aber es ist jetzt so kein wahnsinnig bündelnder Lautsprecher. Nee. Also du hast jetzt nicht so den Effekt, dass du nur am Hörplatz gut hörst. Was ich mich aber jetzt unabhängig von der Transmission Line am meisten begeistert hat, war einfach, ich sagte das auch in dem Video, wir haben Konzertgitarre gehört am Anfang einfach nur und da ist ja anteilig jetzt im Prinzip nur Mitteltöner drin oder wenig, also zumindest oben wenig Tiefton. Und diese Dynamik und die Klarheit und die Natürlichkeit von dem Hochtöner, die war einfach begeisternd. Also das ist auf jeden Fall ein großer Schritt zu den vorherigen Kriterien, die ich kannte.
Ja, das ist ein zweiter Punkt gewesen. Einmal die zwei Chassis im Mitteltonbereich.
Ja.
Die sind auch ein Grund für Dynamik und Schnelligkeit, weil jedes Chassis natürlich nur einen halben Hut machen muss.
Ja.
So, und die sind auch nicht so ganz klein. sondern natürlich kann man sich vorstellen, die Schwingspule ist dann immer im den Jahrenteil des Magnetfeldes, die das also antreibt. Mhm. Und ich muss nur halbe Prolongation machen.
Ja.
Das heißt, die Bewegung ist wesentlich schneller.
Ja, klar.
Einschwingung, Ausschwingverhalten ist wesentlich kontrollierter. Das ist schon mal im Mitteltonbereich. Und wir haben eben einen neuen Hochtöner entwickelt, der eine wirklich eine spezielle Magnesiummembran hat.
Ja.
Metallmembran, ich bin nicht unbedingt ein Freund von Metallmembranen. Die können manchmal, ja, die können manchmal wirklich aufbrechen.
Ja.
Die sind da zwar lauter, die machen einen riesen Peak bei 25 Kilohertz, aber ich habe oft so das Gefühl, dass die ein bisschen zu viel klirren.
Mhm. Mhm.
Und das muss man vermeiden. Und diese Membran hat eben eine bestimmte, ist sehr dünn, ist aber sehr steif, weil sie geprägt ist. Und wir haben sie noch bedämpft. Das heißt, wir haben eine sehr leichte Membran, die aber auch sehr linear läuft. Das heißt, das ganze Ding läuft bis 50 Kilohertz.
Okay.
Hat auch nicht solche Impedanzspitzen oder solche Frequenzgangspitzen. Dadurch wirkt sie nie scharf, sondern ist nur sehr schnell, weil sie eben aufgrund ihres starken Antriebes und der Leichtigkeit der Membran und der guten Bedämpfung der Membran eben auch sehr schnell ist.
Also tolle Box, ja.
Sie hören das wirklich. Das ist für mich, die nämlich so ein bisschen an so einen Elektrostaten oder Magnetostaten.
Ja, genau. Okay. Eine sehr offene Box. Sehr
aber ohne, so ohne eben also scharf zu sein.
Richtig, ja.
Sehr oft sind ja Boxen, die offen sind, dann auch ein bisschen aggressiv.
Und nicht so krass bündelt. Ne? Also ja. So krass wie eine Folie bündelt sie ja nicht. Also zumindest jetzt würde ich es vom Hören sagen. Also
nein, das tut sie nicht.
Ja. Genau.
Die hat ein gutes Rundstrahlverhalten.
Ja.
Also wir messen da dieses Klassische noch so bis über 40 Grad. Da ist sie eigentlich bis zu sehr hohen Frequenzen sehr, sehr linear.
Okay. Ja. 25er Durchmesser ist es dann, ne?
25er, ja.
Spannend. Welche Serien gibt es in dem neuen Abteil?
Also es wird eine zweite Box geben, die eine größere, die 240 heißt die. Die also dann mit zwei 22er Bässen arbeiten wird, mit zwei 17er Mitteltönern arbeiten wird, aber dieselbe Kalotte.
Mhm.
Das heißt, das ist dann schon eine Box, die sehr hohen Schalldruck kann, die aber auch größer ist. Die wird 1,30, glaube ich, hoch sein.
Okay.
Und auch entsprechend breiter, 30 Zentimeter. Also das ist dann schon ein sehr gediegener Lautsprecher. Mhm. Die hier ist ja gar nicht so sehr groß. Die ist nicht klein, aber sie ist noch
Die war noch wohnzimmerkompatibel.
Sehr gut
zu sehen. Und vor allem war die mal matt.
Das fand ich auch schön.
Ja,
tatsächlich.
Matt fand ich cool.
Dass wir jetzt mal weggehen von diesem Hochglanz-Schwarz, weil es halt einmal sehr anfällig ist auf der einen Seite. Gut, wenn es jetzt wirklich eine hochwertige Lackierung ist, dann nicht. Aber man sieht halt jeden Staubkrümel da drauf. Man muss quasi zweimal die Woche mindestens abstauben, damit es ordentlich aussieht.
Einmal das und ich glaube, wir haben uns dazu ein bisschen schlau gemacht. Also zum Beispiel arbeiten wir mit einem sehr renommierten Fotostudio zusammen. Vogelsänger ist das, die sehr viel Möbelfotografien machen. Auch mit Möbelhäusern in engen Kontakt stehen und die sagen alle eigentlich, Hochglanz ist aus.
Mhm.
Ja. Und die meisten Möbel, die heute gekauft werden, sind entweder Eichen-Naturhölzer.
Mhm. Ja.
Die kommen, die alle nur, matt glänzend lackiert sind und genauso schwarz oder silber oder weiß, ist auch eher matt.
Mhm.
Also von dem Glanz ist man eigentlich weg.
Mhm. Ja, also wir sehen das auch, wir führen ja Spektralmöbel und die gibt es immer satiniert, also sandbestrahlt irgendwie, also matte Gläser oder hochglänzend und wir haben wirklich, würde sagen, 1 von 10 oder so ist noch Hochglanz.
Ja.
Und das wenn schon seit 2-3 Jahren.
Ja. Wenn überhaupt.
Genau. Ja. Und wir befragen natürlich auch immer unsere Mitarbeiterinnen und Damen, die also mit dem Geschäft zu tun haben. Und die haben sich alle matte Lautsprecher gewünscht.
Cool.
Die Männer eher nicht, die haben gesagt Hochglanz.
Ja. Okay.
Aber letztendlich ist die Entscheidung ja für so ein Möbel auch durchaus immer im Team getroffen.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, da haben dann die Frauen schon die Nase vorn.
Hat doch jeder was von.
Toll. Ist doch meistens so. Ne? Da heißt es, du suchst aus, was dir klanglich gefällt, aber ich entscheide, wie es aussehen darf.
So.
Ne?
So,
fertig.
So. Ja. Jeder, wo er seine Präferenzen setzt. Ne?
Mhm. Genau. Ja.
Also das, ich glaube, das war ein ganz guter Move.
Ja, absolut.
Ja. Wird interessant jetzt.
Wann werden die kommen?
Also die Lieferung der 230er erfolgt jetzt im März noch.
Mhm.
Und also die offizielle Vorstellung ist ja am letzten Wochenende im Februar.
Ja.
Und das größere Modell wird dann vorgestellt auf der High-End in München.
Also ganz
und dann kurz auch geliefert.
Für die Zuhörer, wir sind jetzt Anfang Februar. Wir konnten ein bisschen früher rekorden, weil wir ja auch das Glück hatten, die Boxen schon zu kennen. Oder zumindest ich. deswegen haben sie sich die Zeit genommen, das ist sehr lieb.
Ja.
Genau. Und Podcast geht dann später erst online.
Ja.
Ich wollte noch kurz weg von den Boxen, weil ich fand die Tage, wir haben es auch im Podcast schon mal erwähnt, nochmal ein ganz, ganz lustiges Ding. Ihr habt ja eine unheimlich gute, ich finde bei T&A die Wandler unheimlich gut, also die Ducks.
Okay.
Und also genau. Nicht Chassis, sondern einfach Digitalwandler. Und ich habe die Tage mit einem lieben Kunden aus Heidelberg probiert, und das geistert so ein bisschen durch die Foren, das fand ich ganz witzig, dass der DAC DST 200, also DAC 200, wohl öfter genutzt wird jetzt von Leuten, die quasi mit Rune zuspielen und explizit den DSD-DAC anspielen, weil es so rumgeht, dass dieser DAC als DSD-DAC so gut klingt,
ja.
Im Verhältnis zu dem PCM-DAC. Ja. Und genau, und ich habe es nochmal probiert und ich bin in derselben Meinung. Ja. Der DSD-DAC ist der Burner.
Spannendes Thema, ja.
Ja. Ja. Den habt ihr, der ist ja, ich vergesse immer dieses diskret aufgebaut, das meine ich. Ja, ist ja von euch diskret aufgebaut, ne?
Ja, das ist, sagen wir mal so, DSD ist ja ein Bitstream.
Ja, ein Bitformat.
Also ein Stream und PCM ist Parallelverarbeitung. Mhm. Erfordert völlig unterschiedliche Wandler.
Ja.
So, die meisten Leute haben aber nur einen Wandler, wollen ihn auch aus Kostengründen nur einbauen. Also kann man DSD konvertieren, DOP oder sonst irgendwas. Und dann werden die normale PCM-Wandler verarbeiten, die dann. Nur das ist wieder eine Geschichte, wie mit den Lautsprechern oder mit den Kopfhörern. Jede Wandlung, die ich mir sparen kann, ist gut.
Mhm.
Ist gut gespart. Und deshalb haben wir schon vor zig Jahren einen eigenen DSD-Wandler entwickelt. Den nennen wir, also der nativ DSD wandelt, ohne es irgendwie in ein anderes, also in analog wandelt. Ohne es in ein anderes digitales Format erstmal umzukonvertieren.
Ja.
Ganz früher hatte Philips sowas auch schon mal.
Okay.
Als die Geschichte losging mit SACD.
Okay.
Ja. Und da gab es diese Bitstream-Wandler auch schon. Das ist dann aber eingestellt worden, weil es vielleicht zu teuer ist oder sonst was. Hm. Und wir haben eben gesagt, dass unsere Wandler für DSD, wenn wir schon so einen hohen Aufwand mit DSD betreiben, wirklich das DSD-Signal nativ in ein analoges Signal wandeln sollen.
Hm.
Und dann kann ich mir sicher sein, dass ich auch das höre, was aufgenommen worden ist.
Das Verrückte ist aber, dass spannend. Das auch nachvollziehbar besser klingt, zumindest fand ich das auch hier,
ja.
Wenn du PCM also wenn dein Streamer quasi das PCM-Signal als DSD wandelt und dann auf den DAC gibt, also der Wandler ist einfach gut.
Sie meinen das wahrscheinlich, dass jemand einen HQ-Player nimmt?
Als Beispiel,
Vom PC aus mit einem HQ-Player irgendwie einen, ich sag mal, PCM-File wandelt.
Ja, genau.
Der kann den ja hochrechnen.
Richtig,
und dann auf 1024 und wir wandeln den dann ganz brav.
Ja, als Beispiel, ja.
Und was wir auch immer machen bei Vorführung, sagen das aber, dass wir prinzipiell alles Material, was wir haben, erstmal auf 1024 hochrechnen und dann wiedergeben. Erfordert natürlich so einen Klopper von Rechner.
Ja, das ist richtige Prozessorleistung. So ja. Aber ihr wart ja auch weltweit der Erste, der einen 1024er DSD-DAC gebaut habt. Ja.
Genau, und das ist einfach so eine Geschichte, weil wir auch meinen, dass das besser klingt.
Ja.
Ich kann Ihnen aber nicht ganz ehrlich jetzt begründen, woran das liegt.
Das habe ich mal von Ihnen gehört, als ich in Herford war.
Ja.
Das Problem ist halt, du hast ja zwei verschiedene DACs. Und es ist schwierig, ist das Format der Grund oder der DAC? Ja, keine Ahnung.
Baustein dann,
Voll interessant. Also, das ist, man hat einfach eine wesentlich höhere Datenrate. Man hat mehr Daten zur Verfügung.
Mhm.
Gut, jetzt könnte man sagen, die sind ja vorher günstig hochgerechnet worden. Aber wir reden ja auch davon, dass wir dann, ich sag mal, nicht 44 Kilohertz nehmen, sondern schon höher aufgelöste Tracks. Die wir dann wandeln, wobei dann vielleicht wirklich die Wiedergabekurve ein bisschen mehr dem analogen Ideal näher kommt. Und dass uns das einfach besser vom Klang her gefällt.
Ja.
Also das, eigentlich machen das ganz viele mittlerweile, die den DAC 200 dann wirklich nehmen, um, wenn sie den Aufwand betreiben wollen, HQ-Player davor schalten und alles im Endeffekt darüber laufen lassen.
Völlig spannend. Das ist cool,
ja. Ja, klingt gut. Ein großes Thema steht ja ebenfalls noch vor der Tür. Das ist die neue Streaming-Plattform, die jetzt irgendwann in absehbarer Zeit eingeführt wird. Das finde ich sowieso faszinierend. Also T&A leistet sich ja den Aufwand, quasi die komplette Softwareentwicklung im eigenen Hause zu fahren.
Ja.
Es war nicht immer einfach, wenn man so an die Anfänge des Streamings und der ersten Streaming-Apps dann und beziehungsweise auch der Steuerungs-Apps auf den Endgeräten dann mal Revue passieren lassen. Aber mittlerweile ist das wirklich ein mächtiges Werkzeug geworden, weil man natürlich nicht auf Fremdzulieferer und Entwicklungsteams, die irgendwo im Ausland sitzen, zurückgreifen können, sondern wir sagen, weiß ich nicht, bei Zum Beispiel Tidal ist MQA abgeschaltet worden, Flak ist jetzt der neue Standard, was machen wir, drücken auf den Knopf, gibt ein Software-Update und ja, schon funktioniert
gut, das. Programmieren müssen es auch.
Klar, ja,
das
klar.
Und alles alleine machen können sie auch nicht, wollen wir auch nicht. Also wir haben schon 3 oder 4 Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten bei der Softwareentwicklung. Und entscheidend ist für uns aber eben, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Dass wir wirklich sagen können, was wollen wir machen, welche Komponenten nehmen wir, mit wem arbeiten wir zusammen. Zum Beispiel, wenn Sie auch grafische Oberflächen entwickeln wollen oder so, da nehmen Sie natürlich auch Spezialisten mit dazu.
Klar.
Letztendlich programmieren wir aber unsere Prozessoren und wissen genau, was da passiert und was wir tun.
Ja.
Und das ist eben auch der große Vorteil. Ist auch der Nachteil, dass es manchmal ein bisschen länger dauert und dass es halt auch relativ teuer ist. Aber wir können zum Beispiel genau sagen, was ist für uns jetzt wichtig. Nicht, denn das ganze Problem ist ja eben nicht nur die Entwicklung, sondern hinterher auch die Zertifizierung von bestimmten Services. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben jetzt weil auf der neuen Plattform ist Spotify mit drauf. Die sind unheimlich wild drauf, ich sag mal, durch die Zertifizierung bestimmte Verhaltensweisen zu erzwingen. Apple, genau das gleiche, AirPlay.
Chromecast.
Nicht? Ja, Chromecast machen wir nicht.
Okay.
Das beißt sich zum Teil.
Okay.
Aber das sind Dinge, die sind nicht unproblematisch. Und die verzögern auch die ganze Geschichte und die verteuern die natürlich auch.
Ja, natürlich.
Denn viele dieser Firmen wollen dann gerne auch so ein Gerät haben und sie sehen das nie wieder.
Und,
also ist so. Wir haben das jetzt zum ersten Mal, ist die Plattform vor Weihnachten ja in unseren PSD 2500 gekommen. Das ist ein Gerät, was knapp $20,000 kostet. So, und dann die Zertifizierung zu machen, sind schon aufwendig. Im Augenblick sind wir in der Auslieferung des zweiten Gerätes. Der Receiver der R-Serie, der R2500, wird jetzt gerade ausgeliefert.
Ja.
Der hat auch schon die neue Plattform drin. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch Probleme, zum Beispiel mit Run. Dass wir dort auf Zertifizierung warten müssen.
Da warten aber alle, glaube ich.
Weil Run eben halt verkauft worden ist an die Harman-Gruppe. Und jetzt muss man sehen, was sich da neu einspielt, was passiert. Das sind dann einfach Dinge, die natürlich jetzt nicht nur uns als kleinen Hersteller betreffen, sondern auch die großen.
Da haben sich, glaube ich, schon viele die Zellen ausgebissen.
Das ist schwierig.
Aber ich meine, ihr habt trotzdem den Vorteil, das ist ja das, was du da meinst, jetzt zum Beispiel bei der neuen Plattform, soweit es im Koffer kommt, Amazon Music mit drauf, was meinst du, wo er ja nicht da war. Also ihr, aber ihr habt eben selbst auch in der Hand, wenn ein Streamingdienst pleite geht, das war ja immer so ein großes Thema. Ne? Was machst du, wenn, keine Ahnung, du kannst nur Tidal ist pleite, was machst du dann? Ja, blöd, so. Ja. Und jetzt kann man zumindest mal, und wenn es dann lange dauert, okay, aber man muss den Kunden nicht vom Kopf stoßen und sagen, es ist nicht möglich, sondern wir geben uns die Mühe und das ist ja...
Ich bin eine Alternative.
So, das ist die Nachhaltigkeit, die man bei der Reparatur anbietet, so, ohne immer zu sagen, du musst neu kaufen.
Ja, ja, absolut.
Und das ist ja toll.
Ja.
Nein, wir werden auch dieses neue Board, diese neue Generation dann im Laufe des Jahres anbieten für Updates für bestehende R-Geräte und für bestehende HV-Geräte. Das heißt, ein Kunde, der jetzt vor 2 Jahren ein HV-Gerät gekauft hat, wird nicht im Regen stehen lassen.
Ja, top.
Nicht?
Wie weit geht das runter? Auch bis zur ersten Generation? Oder?
Nein, das wird nicht
das
gehen.
Wird nicht,
Also bei der R-Serie, ich glaube, die ersten, so R1260, das wird nicht funktionieren. Weil das Problem ist, sie brauchen für das neue Board bestimmte Spannungen, die das Motherboard liefern muss. Und diese Spannungen liefern zum Beispiel alte Geräte nicht, weil man da noch gar nicht dran gedacht hat, was für Prozessoren drauf sitzen.
Ja,
also das heißt, für die letzte Generation der Geräte wird das gehen.
Ja, gut.
Das ist aber auch schon was.
Ja, ja, eben, genau.
Absolut. Aber das sehe ich eben auch. Wissen Sie, ich würde mir auch ärgern, wenn ich jetzt vor 7, 8 Jahren ein tolles Gerät gekauft habe, was eigentlich noch sehr gut ist. So, und wo ich gerne weitergehen möchte, was aber dann nicht geht.
Ich finde noch schlimmer, es kann dir ja passieren, dass du letztes Jahr das Ding gekauft hast. Und das ist ja das Problem.
Das geht nicht.
Da weißt du ja nichts.
Also, wir wissen es nicht. Es macht ja Leute gehen, die es gar nicht brauchen.
Ne, genau, brauchst du nicht machen.
Die brauchen es nicht. Also wir haben witzigerweise festgestellt, dass eigentlich die Streaming-affinsten Leute eher in den billigeren Geräten unterwegs sind. Also die dann direkt vom Handy drauf streamen wollen. Also unser klassischer HRN, der macht das nicht. Der legt noch eine SACD ein.
Ja.
Oder sowas. Oder hat ein NAS oder sowas.
Die haben aber, sind auch teilweise ja nie in Berührung gekommen. Jetzt haben sie sich für x-tausend Euro ein großes Laufwerk gekauft, haben 2000 CDs im Schrank stehen oder 2000 Platten im Schrank stehen. Ja, die Notwendigkeit ist ja gar nicht da, sich unbedingt damit zu beschäftigen. Ne? So, und jetzt sagt man, okay, für die Küche brauche ich ein neues Radio. Jetzt würde ich das aber gerne mit Internetradio haben. So, und da ist dann Spotify dabei. Der Ansatz ist dann ganz anderer.
Richtig.
Aber wir haben schon, also ich sag mal, wissen Sie ja bei T&A wohl am besten, wie die Nachfrage letztlich gerade in hochintegrierten Geräten immer weiter steigt. Also diese klassischen Verstärker, die wollen wir ja tatsächlich fast alle mit einem Streaming-Baustein drin haben. Ja. Bis es zu einer gewissen Preislage kommt, genau, da kippt es dann wieder.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann sieht das Ganze anders aus.
Ja. Aber so Caruso R1000 oder so,
das sind Beispiel,
ja
so die Dinge,
ja.
Da Music Receiver, ne,
sowas. Da ja. viele integrale
ja.
Sachen haben.
Ja. Ja, das sind dann halt wieder andere Kunden. Und wie gesagt, wir werden umstellen bei der HV-Serie und bei der R-Serie. Jetzt als erstes wird die R-Serie umgestellt werden. Und das dauert aber noch ein bisschen. Aber jetzt, wie gesagt, der Receiver ist jetzt draußen. Dann kommen peu à peu der MP2000, der MP2500.
Ja.
Dann anschließend sollen die HV-Geräte kommen. Aber im Augenblick liefern wir die ganz normal aus und sagen eben jeden Kunden, auch ohne finanziellen Verlust, kannst du dann, wenn du willst, auf den neuen Client gehen.
Toll.
Dann zahlst du nur den Differenzpreis, den das neue Gerät mehr kosten würde. Okay. So, das, ich glaube,
fairer geht es ja nicht.
Nee. Fairer geht es nicht.
Nee, vollkommen gut. Ja.
Nein, aber das ist halt auch so ein bisschen, wir lieben ja unsere Produkte. Und die meisten Kunden tun es hoffentlich auch. Und wenn man, da muss man fair mit umgehen.
Ja.
Nicht? Das wird mich auch ärgern. Und ich weiß auch, ich habe mich auch mal sehr gefreut. Also ich bin so nebenbei so ein Eisenbahnfan und da hat Märklin mal ein Update für die Digitalstation angeboten.
Ja.
Obwohl, die waren ja zwischenzeitlich mal pleite oder sonst irgendwas. Und ich nutze das eigentlich so gut wie nie, weil ich gar keine Zeit habe, aber ich pflege die halt.
Ja.
Und da habe ich mich unheimlich gefreut, dass die wirklich ein Update für eine sehr alte Steuerung gegeben haben, die auch nicht sehr teuer war.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine Geschichte, wenn eine Firma so etwas macht.
Das merkst du dir. Ja.
Das merkt man sich.
Ja. Dann bleibt man dabei.
So, und nein, das gehört das auch ist, dazu, das ist ein bisschen Kultur.
Ja, das stimmt.
Aber das sieht man vermehrt, bei deutschen Firmen. Also dann hochwertige Manufakturen, die sagen, okay, wir haben auch so den Ansatz, dass es nicht weggeschmissen werden muss, sondern wir möchten was am Leben erhalten, bis, ich sag mal, irgendwann 40 Jahre auf dem Lautsprecher steht, dann ist irgendwann die Sinnhaftigkeit vielleicht nicht mehr gegeben, aber dass man halt Werte erhält und das ist schon wichtig, ja.
Zum Ende hin will ich noch eine Frage stellen, wenn wir jetzt natürlich beim Streaming waren. Wir haben ganz kurz DSD-SACD gehört. Sie haben das Konradin auch gefragt und Sie müssen da gar nichts zu sagen, aber ich meine, wenn man jetzt so ein SACD-Laufwerk hat und man hat einen Streamer in hochwertig HV, was ist denn jetzt mit der Platte in HV? Seid ihr da am Überlegen, ob man mal irgendwann sowas HV-mäßiges, Plattenspieler-mäßiges, sowas in die Richtung nochmal denkt? Weil wir sehen schon, dass wir viele Masse-Laufwerke eben auch verkaufen, was nicht nur über den Ton, sondern auch über das Design geht, die Haptik. Und HV wäre ja prädestiniert für ein haptisches Erlebnis. Man ist ja so schon erlebt.
Ja, ja. Sagen wir mal so. Das ist gemein. Ja, das ist wieder so die Geschichte. Wann? Ne? Also ich darf Ihnen eins sagen, wir arbeiten hier mal viel mit Universitäten zusammen.
Ja.
Machen jetzt, früher waren es Diplomarbeiten, jetzt werden Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten sowas gemacht. Wir arbeiten an einem sehr interessanten neuen Direktantriebssystem.
Krass.
Für einen Plattenspieler.
Oh, okay.
Das wäre doch mal ein Hammer.
So, mehr sage ich jetzt.
Hey, immerhin, du hast doch schon viel wert.
Ja. So. Also auch unser Plattenspieler aus der R-Serie, ne? Der G2000. Der
ist super.
Super. Der läuft gut.
Ja, ist ein super klingender
Schabernack. Der klingt, der hat nur einen Nachteil, der sieht ein bisschen zu harmlos aus.
Genau,
aber, das ist aber so.
Ja, so Understatement.
Aber ja, der andere Seite ist sehr schön. Denn, aber wenn Sie viele andere sehen, wie die aufgedonnert sind, wie die Christbäume. Nicht? Also auch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit unsinnigen Designklamotten drauf, dass man irgendwas macht, nur damit er irgendwie wild aussieht, geht natürlich in der R-Serie nicht.
Nee.
Das ist unsere Bauhaus-Serie.
Ja, das ist genau.
So, der
genau.
muss clean sein. Es kommen die Leute an, ziehen den deshalb vielleicht gar nicht in Betracht.
Ja.
Dann hört ihr mal, sagt er, der klingt aber verdammt gut. Natürlich klingt der gut, weil der richtig gut gebaut ist.
Ja.
Nicht, der ist schwer, der hat eine Holzzarge, der ist bedämpft, der hat ein super Tonarmsystem drauf, der hat einen super Antrieb.
Ja. Auch ein Phonoboard, wenn man möchte.
Phonoboard und da, auch da haben wir einen Motor schon drin, wo wir die Drehzahl eines Riemenantriebes hundertprozentig genau steuern.
Ja.
Und zwar netzunabhängig. Wenn Sie Netzschwankungen haben, das kommt bei unserem Drehteller nicht an.
Ja.
Weil wir das wegrechnen. Das heißt, da sitzt ein Signalprozessor drin, der immer dafür sorgt, dass wir die 33 oder 45 auf ein Tausendstel genau halten.
Krass. Und da seid ihr einfach stark.
Ja.
Das war ich hatte ganz lange einen G10 zu Hause, war einfach ein wahnsinnig cooler Schabernspieler. Leider schön, mit dem Regerarm, ich wollte immer den SME, da hat es damals nicht gereicht, aber ein toller Schabernspieler.
Ja.
Und ich meine, das ist ja heute aber auch noch so, eine geregelte, also eine Geschwindigkeitskontrolle ist ja nicht so weit verbreitet. Beim Direct-Drive, klar, okay, aber bei den Riemen musst du auch da viel Geld investieren. Da nehmen alle viel Geld für, weil das einfach aufwendig ist und aber es ist ein toller Mehrwert und da habt ihr einfach einen großen Know-how.
Das ist aber, der Nachteil ist eben, dass das Ding so harmlos aussieht und das von vielen Leuten gar nicht in Betracht genommen wird.
Ja.
Nicht, wobei wir aber merken, dass die Verkaufszahlen steigen. Wo es den schon fünf Jahre gibt.
Ja. Generell Platte, glaube ich, ist einfach. Ja, das also ist bei einfach, uns ja auch momentan ganz viel. Ja. Cool.
Schön.
Ich würde sagen, wir kommen zur Musik.
Nee, eine Frage habe ich noch.
Okay. Ja.
Eine, die muss ich immer fragen. Ja. Immer fragen, wenn hier jemand steht.
Ja.
Nein. Das nicht, nein. Wir sind nicht beim Bewerbungsgespräch. Was steht bei Ihnen zu Hause? Mit was hören Sie Musik? Und welche Musik hören Sie?
Oh, das ist weit mit der Musik. Also ich habe zu Hause eine R-Anlage und auch ein G2000.
Geil.
Ich höre auch noch viel Platte. Mhm. Wirklich schöne Sachen. Viele Sachen gibt es ja nicht digital. Mhm. Ist auch nicht schade, weil die einfach Platten so toll sind. Ich höre meistens am Wochenende. Ich sage Ihnen, mein Lieblingshörtag ist Freitag.
Ja.
Woche ist vorbei. Ja. Dann setze ich mich ganz gemütlich. Ist ein kleiner Raum, ist eine Bibliothek. Mhm. Da habe ich eine Regalbox, die R300. Mhm. Die hat übrigens jetzt schon diesen neuen Hochtöner drin. Den wird es auch bald in der Serie geben. Ja, das ist ein Versuchsträger. Wir haben vor, in Bälde die Thales zu überarbeiten mit dem neuen Hochtöner.
Okay, krass.
Okay. Und den habe ich zu Hause. Und ich höre also gerne Klassik, aber auch auf Platte.
Ja.
Da bin ich zum Beispiel ein Monteverdi-Fan. Mhm. Ich habe fast alle Monteverdi-Aufnahmen. Ich habe fast alle Beethoven-Violinkonzerte. Ich habe früher als junger Mensch Violine gespielt und habe dann unheimliches Faible dafür. Und deshalb ist für mich, wenn man nach Musik fragt, zum Beispiel das Violinkonzert von Beethoven eines der größten Werke, die es jemals gegeben hat. Also das ist einfach, was der Mann gemacht hat, das ist unglaublich. Ne? Mhm. Ich höre aber auch Rockmusik. Mhm. Ich habe auch noch CD, habe aber natürlich schon lange ein NAS, wo ich alles gerippt habe und dann drauf spiele.
Ja.
Und zum Beispiel so als klassische Rockmusik, Jethro Tull, Fan bin ich seit 69, habe den zum ersten Mal live gesehen. Heute finde ich die Sachen nicht mehr so gut. Seine Stimme ist auch nicht mehr so beieinander. Ich habe ihn vor zwei Jahren noch mal in Osnabrück gehört. Aber nach wie vor war das für mich eine ganz tolle Truppe. Ja. Die Purple finde ich klasse.
Schön.
Und zum Teil auch Axel Rudi Pell. Also ein bisschen harte Sachen, aber die sind halt instrumental. Sie müssen nur instrumental gut sein.
Ja.
Das ist für mich wichtig.
Ne? Ich weiß noch, bei dem Jubiläum, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, von T&A, Doldinger heißt
das? Ja, Doldinger.
Das war der Hammer. Ja, das, haben Sie für die Händler quasi ein Event gemacht und das war ein sehr cooler Abend.
Muss ja, das stimmt.
Jetzt hat er seine Tracks schon rausgekommen bei deinem Ding
hier. Nee, jetzt, den Lieblingstrack haben wir ja noch nicht, den brauchen wir noch von Ihnen. Wir brauchen jetzt noch für die Zuhörer quasi den Top-Titel.
Ja, das ist aber schwer.
Der
Lieblings-Live-Track, ne?
Ja.
Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, war Doldinger mit Das Boot.
Ja, okay.
Das müssen Sie mal live hören. Also das ist unfassbar, wie der das hinkriegt.
Ja.
Da kriegen Sie Schaudern.
Ja.
Nicht? Da denken sie wirklich, sie sitzen in dem Boot. Das hat der Kerl so super gemacht. Der hat ja auch tolle Musiker. Mhm. Also das hat mich wirklich am meisten beeindruckt.
Sag.
Soll ich mal?
Ja. Von mir kannst du also.
Michael Kiwanuka, den habe ich letztens gehört, hier in der Vorführung, wie das immer so ist. Mhm. Ein Kunde kommt rein, können wir mal hören. Ach super, direkt einmal Shazam angemacht und das Lied getrackt. Piano Joint, This Kind of Love heißt das Album. Super tolle Stimme, sehr, sehr musikalisch, sehr, mit viel Energie aufgeladen. Toller Song, tolles Album, kann man sich hervorragend
anhören. Ist auch gut aufgenommen, ne?
Ja.
Ich habe die Tage durch Rune geplättert und dann neues Album bei Kubus von Bruce Springsteen, also neu ist es gar nicht, es ist eine Compilation so und zwar The Live Series und da, warte mal, ich muss gucken, das heißt
gut Songs aufgenommen oder?
Ja, pass auf, Songs on Keys,
okay.
Das heißt, das sind Tracks, die er live auf dem Piano gespielt hat. Er spielt ja Piano und Gitarre. Und die meisten Boss-Lieder sind ja schlecht aufgenommen,
leider.
So, aber passt auf, aber von dem Album, The River, krieg ich wieder Gänsehaut, Hammer-Track und ist gut aufgenommen, wirklich gut aufgenommen und der variiert so ein bisschen mit der Gesangsmelodie bei dem Track, hat mir sehr gut gefallen. Hört da rein, The River, Bruce Springsteen,
sehr live
on Keys. Genau.
Herr Amft, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Hat Spaß gemacht.
Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Es kommen viele Neuigkeiten und die werden wir mit Sicherheit bei den ein oder anderen Podcasts oder YouTube-Videos dann anteasern und euch zeigen. Und ja, auf die nächsten 45 Jahre.
Ungefähr.
Ja, das macht dann mein Sohn. Genau. Viel Spaß mit Musikern da draußen. Tschüss. Und eine schöne Zeit.
Macht's gut.
Bis bald.
Dankeschön.